Ich brauche die Geschichte, um euch nachher eine reale Geschichte zu erzählen. Aber die, die ich euch erzähle, ist ja auch real. Wir gehen etwa ins Jahr 605 vor Christus. Gelebt hat dort unter anderem ein ganz bekannter König, der in der Bibel etwas zu tun hat. Das ist der König Nebukadnezar II. Wer weiß, welche Geschichte verbindet man denn mit dem Nebukadnezar? Und von denen, was hat denn der Daniel und seine drei Freunde? Genau, Gemüse gegessen. Im Feuerofen, genau. Das war also eine Zeit, dort mal beim Nebukadnezar, wie auch später denn, das war eine Vielgötterwelt. Also ganz viele Götter hat es gehabt. Die heissen Nabuk, Nesca, Nemu. Und die Götter haben untereinander auch ein bisschen Streit gehabt. Und die haben untereinander geheiratet und. Auf jeden Fall sind das viele Götter gewesen. Der Nebukadnezar hat das so gelebt in einer Welt, wo es viele Götter hat. Wir leben in einer Welt, in unserer Welt gibt es nur einen Gott, den richtigen Gott. Und der Nebukadnezar war immer wieder einmal konfrontiert mit dem richtigen Gott. Zum Beispiel, wie du richtig sagst, wo er gesehen hat, in dem Feuerofen rein, da sind da nicht nur drei Leute, sondern vier Leute. Und die haben so heiß angeheizt, dass es gar nicht möglich war, weil Wachen sind ja gestorben, nur schon wenn sie angegangen sind an den Feuerofen. Aber dort innen ist scheinbar neben diesen drei Freunden der richtige Gott gewesen. Und das hat dem Nebukadnezar immer wieder von Zeit zu Zeit sehr imponiert. Er hat sich müssen korrigieren und denken, okay, da gibt es ja scheinbar einen Gott, der viel mehr kann als andere Götter, die wir haben. Und diese Geschichte, die habe ich gebraucht, weil die ist mir in den Sinn gekommen, wo ich eine andere Geschichte erlebt habe. Und zwar, ich war bei einem Physiotherapeut. Ihr wisst, er tut massieren und so schauen, dass alles wieder am richtigen Ort ist. Der Teil, der kommt von Vietnam. Der redet aber Schweizerdeutsch wie mir. Und immer wenn ich wieder bei ihm war, nach dem Unfall, den ich hatte, hat er mir Sachen erzählt, wie der Körper sich heilen kann. Und dann hat er mir einen gedruckt und dann habe ich gesagt, nein, du musst nicht da drücken, es tut mir da weh. Und dann hat er gesagt, nein, da oben. Und so haben wir eigentlich eine gute Zeit zusammen. Ich bin völlig fasziniert von dem Mensch, weil der hat so viel über den Körper gewusst. Und der hat mir immer können sagen, ja weißt, der den Körper gebaut hat, der hat den so perfekt gemacht, dass eigentlich, wenn alles okay ist, könnte sich der Körper selber helfen. Und der hat mir Zeugs erzählt, was im Kopf oben abgeht, wenn er mir da unten drückt und da hinten drückt und überall. Das war mega spannend mit dem. Immer wieder mal, wenn ich bei ihm war, habe ich ihm nachher gesagt, Tai, das ist unglaublich. Immer wenn ich bei dir bin, dann wird mein Gott noch viel grösser. Weil der hat nämlich das Teil gemacht. Und ich habe so Freude mit dir zusammen. Und eines Tages, als ich wieder gekommen bin, am Morgen, hat er gesagt, hallo Peter, ich grüße dich und deinen Gott. Aber der Tai hat natürlich in einer Vielgötterwelt gelebt, der auch. Der hat viele Götter. Da ist mein Gott und dein Gott nur ein Gott unter vielen Göttern. Und eines Tages komme ich ein WhatsApp über. Da heißt es, ciao Peter, ich wollte dich noch fragen, ob du einen Schamanen kennst, der Räume von bösen Geistern reinigen kann. Oder? Also siehst du, der Teil, der lebt in dieser Vielgötterwelt. Und in dem Moment ist mir dann der Nebukadnezar in den Sinn gekommen. Weil ich habe gebetet und ich habe gesagt, oh lieber Gott, jetzt muss ich deine Weisheit haben. Sonst mache ich jetzt einen Fehler mit dem Teil. Und dann ist mir nachher der Nebukadnezar in den Sinn gekommen. Und nachher habe ich ihm zurückgeschrieben, lieber Teil, Räum mit bösen Geistern kann man nicht mit bösen Geistern respektiv mit Schamanen reinigen. Dazu braucht es das Gebet zum lebendigen Gott, wo man ihn um Hilfe bittet. Dann kommt das gut. Und er hat Thay Retto geschrieben, dann kennst du einen heiligen Vater, das ist gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann ich gedacht, ja, okay, super. Was machen wir jetzt? Also bin ich dann zum Thay gegangen, der hat mich dann wieder Zeugs gemacht, wo ich da kaputt hatte. Und am Schluss habe ich gesagt, lass Thay, hast du schnell die Zeit? Ich denke, es ist mir ein Anliegen, dass wir über das reden. Und da habe ich ihm gesagt, schau, nicht viele Götter. Es gibt nur ein Gott, Thay. Und das ist der richtige Gott. Du hast jetzt von einer Bekannten ein Problem, oder hat mir denn das erzählt, dass die Leute wirklich nicht mehr ruhig schlafen können und das kleine Mädchen auch sehr, sehr schwierig ist, Nacht und die Schulnoten anlösen. Und dann hat er mir das erzählt und dann habe ich gesagt, ja, jetzt tun wir das am richtigen Gott sagen, tun wir das dort platzieren. Also, wenn du Zeit hast, dann würden wir jetzt beten zusammen. Dann ist er abgesessen mit mir. Und dann habe ich gebetet zum lieben Heiland und habe gesagt, lass, du hast das jetzt alles gehört, lieber Gott, was in dem Haus innen ist, wo nicht angehört. Und du kennst auch den Thay ganz gut. Der Thay, das ist mein Bruder. Dann hat er aufgeschaut. Dann habe ich gesagt, du hast den genau gleich gern wie mich. Und du hast ihm so ein unendliches Wissen gegeben über den Körper. Jetzt, Gott, jetzt müssen wir ihm zeigen, wer du wirklich bist, dass du ein grosser Gott bist. Und ich bitte dich jetzt, dass du das sauber machst, dass das Haus nicht mehr ist. Also, ich danke dir vielmals. Amen. Da hat der Thay mich angeschaut und hat gesagt, Amen. Aber dann habe ich dann 7 Wochen Unterbruch gehabt, weil es ist gerade die zweitletzte Sitzung gewesen. Und dann bei der letzten Sitzung, die ich hatte, bin ich dann wieder gegangen. Und dann habe ich gesagt, du Thay, jetzt musst du mir aber sagen, was ist jetzt mit dem Haus und den bösen Geistern? Dann hat er gesagt, du, das ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist alles Ruhe. Alles Ruhe. In der ganzen Zeit ist alles Ruhe. Wow, das ist schon unglaublich. Dann habe ich gesagt, siehst du, das ist eben der einzige Gott. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, ja, das ist schon unglaublich, ist alles Ruhe. Und auch fürs Kind ist alles gut. Dann habe ich gesagt, ja, aber Thay, jetzt müssen wir schon Danke sagen, oder? Und dann haben wir dann gesagt, tun wir Danke sagen zusammen. Dann sind wir zusammen abgesessen und dann habe ich gesagt, ja, lieber Gott, danke viel, viel mal, dass du jetzt am Thay gezeigt hast, in dieser Vielgötterwelt, dass du der einzige wahre Gott bist. Der wirklich kann Sachen verändern, definitiv. Und für das danken wir dir. Und ich möchte dir auch noch danken, dass ich den Thay kennenlernen durfte. Das ist so eine coole Sache. Ich habe so viel von dem gelernt über deinen Körper. Amen. Dann habe ich aufgestanden und gesagt, halt, setz noch mal ab. Und dann bin ich abgesessen und der hat gesagt, lieber Gott, ich danke dir auch. Amen. Und das hätte ich nur können, habe ich nur können, weil mir hier Gott den Nebukadnezar in den Sinn gegeben hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Thay falsch angelangt. Oder ich wäre falsch auf ihn zugegangen. Aber mit dem Nebukadnezar habe ich zumal gemerkt, ah, der lebt auch in dieser Vielgötterwelt. Aber auch der Nebukadnezar hat ab und zu müssen stoppen und sagen, da ist doch ein wahrer Gott. Ich habe mit ihm wieder einmal abgemacht. Ich hoffe, er kommt dann. Also nein, ich bin ganz sicher. Das war Geschichte. Und darum lohnt es sich manchmal, bevor man mit jemandem schwätzt, dass man vielleicht Gott bittet und sagt, gib doch du mir eine Idee, wie kann ich auf den Menschen zugehen. Weil es gibt Leute, viele Leute, die haben einen anderen Zugang. Aber Gott kann Zugänge schaffen. So, also, das war Kindergeschichte. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Also immer dran denken. Gott kann alles machen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, diese paar Monate mit diesem vietnamesischen Physiotherapeuten, und ich musste immer wieder sagen, es ist schier unglaublich, was für einen Körper Gott gemacht hat. Und von einem, der nicht an Gott glaubt und der sagt, das ist ein perfektes Ding. Er kann so vieles selber machen. Es war wirklich eine schöne Zeit. Große Erkenntnis kommt, wenn ihr der Liebe freien Raum gebt. Große Erkenntnis kommt, wenn ihr der Liebe freien Raum gebt. Wir glauben, die Wahrheit zu besitzen und werfen mit Erkenntnis nur so um uns. Doch verstehen wir, wovon wir reden und wonach wir suchen und was denn Erkenntnis und Wahrheit wirklich bedeutet? Die Erkenntnis ist was? Erkenntnis mit Wahrheit gleichzusetzen? Wer besitzt denn Wahrheit außer Gott? Wer ist Wahrheit außer Christus? Wie fühlt sich denn Erkenntnis für unseren Nächsten an? Kannst du mit Wahrheit und Erkenntnis menschliche Not lindern bei deinem Nächsten? Ist denn Erkenntnis das gleiche wie Liebe? Was sollte sich in uns verändern, wenn wir die Wahrheit besitzen? Ist Erkenntnis alles nur Denksport? Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Johannes 4, 7 bis 9 und 16, 17. Erkenntnis hat das Wort Kenntnis drin. Das heißt, durch geistige Verarbeitung von Eindrücken und Erfahrungen gewonnene Einsicht, Fähigkeit des Erkennens, des Erfassens der Außenwelt. Wenn das so ist, dann muss doch Erkenntnis was Praktisches sein. Und sie muss jederzeit anwendbar an jedem Mitmenschen sein. Wenn du die Liebe lebst, dann braucht es, um sie im täglichen Leben einzusetzen, kein Studium, auch keine Kenntnis der hebräischen oder griechischen Sprache, noch vertiefte Kenntnis der Auslegung der Offenbarung. Wahrheit ist Wahrsein in Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird, die Richtigkeit. Der wirklich wahre Sachverhalt, der Tatbestand. Dann ist also Wahrheit die Übereinstimmung vom Glauben zum Leben. Wenn Paulus sagt, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk, wie in Korinther 13, 9. Wenn alles Stückwerk ist, wer hat dann die Wahrheit? Wir? Erkenntnis kommt durch die Liebe. Und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt und dass ihr zu prüfen vermögt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus wirkt. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Diese Predigt, die ich dann nachfolgend habe, lehnt an Aussagen von Professor Dr. Zimmer an. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, nein, nicht schon wieder so eine Liebespredigt. Doch, sage ich euch, ihr könnt gar nie davon genug hören, was Gott euch sagen möchte zu diesem Thema und wie Gott eigentlich die Menschen lieb hat und wie ihr die Menschen lieb haben sollt. Denn es ist die wichtigste Botschaft in der ganzen Bibel. Und es ist die Botschaft, die am meisten gut tut, besonders dann, wenn ihr in Not oder krank oder zutiefst traurig seid. Und wenn wieder mal alles gar nicht so läuft in eurem Leben, wie es eigentlich laufen sollte. Du kannst auch nie genug Liebe deinen Mitmenschen weitergeben, wenn du dir ein Beispiel an Jesus Christus nimmst. Dann sowieso nicht. Jetzt wird euch noch zu allem gesagt, dass die Erkenntnis der Dinge in der Bibel durch die Liebe wächst. Schon krass. Ich behaupte, Erkenntnis der Dinge in der Bibel wachsen durch die Liebe. Ich möchte dir nicht etwas zumuten, was du nicht tragen kannst. Die Liebe Gottes macht dich frei und damit bist du doch bis dahin sehr gut gefahren. Die Frage ist ja, warum bist du Christ? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Oder geht die Frage zu weit? Die Frage, warum du Christ bist, ist doch gerechtfertigt. Und wenn du Christ bist, was hat denn das für Auswirkungen in deinem Leben auf deinen Nächsten? Sollte es möglich sein, den ganzen christlichen Glauben in einer Aussage zusammenzufassen? Und wenn das so möglich wäre, dann müsste doch der christliche Glaube etwas ganz Einfaches sein, oder? Wenn man den ganzen christlichen Glauben zusammenfassen könnte in einer Aussage. Schon jedes Kind müsste eigentlich den christlichen Glauben verstehen, wenn es diesen Satz hören würde. Was denkst du, wie könnte der christliche Glaube in einem kurzen Satz zusammengefasst werden? Wenn die Bibel euch sagt, dass Gott die Liebe ist, Gottes Wesen ist Liebe, dann könnt ihr ja diese Aussage nicht verbessern. Es ist schon die beste Aussage. Ihr könnt diese Aussage auch durch nichts ergänzen. Es fehlt nämlich nichts bei dieser Aussage. Ihr könnt diese Aussage auch nicht weiter präzisieren. Es ist bereits die präziseste Aussage. Und ihr müsst diese Aussage, Gott ist die Liebe, auch nie bereuen oder zurücknehmen, auch nicht im Weltgericht. Denn diese Aussage gilt immer und ist immer gültig, auch im Paradies. Diese Aussage muss auch nicht des Langen und des Breiten erklärt werden. Und du brauchst dazu keine Kenntnis, außer der Tatsache, dass du annehmen kannst, Gott ist die Liebe. Und es gibt auch keine Situation, wo diese Aussage nicht zu 100% zutrifft. Und von Gottes Liebe gibt es keine 80- oder 90% Version. Es gibt nur die Version. Gott ist die Liebe. Was ist das Wesen einer Sache? Wir möchten uns jetzt diesem Thema nähern. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Wesen einer Sache und der Wahrnehmung einer Sache? Was verstehen wir unter Wahrnehmung? Es erscheint mir oder ich habe folgenden Eindruck. Der Schrank ist rechteckig, alt, aus Holz und ein wenig schief. Die Person ist älter, humorvoll, intelligent, launisch, und nicht gerade diszipliniert. Das Haus ist vierstöckig und außen aus Beton mit großen Fenstern. Was verstehen wir denn unter Wesen einer Sache? Das Wesen ist letztendlich das Kennzeichnende, das Unverwechselbare. Du siehst vor dir ein Haus. Das ist das Wesen, das Haus. Nicht Beton, nicht Holz, Haus. Einem Baum, nicht groß, klein, dünn, grün, blau. Baum. Oder einen Menschen. Es ist also nicht primär die Frage, wie ich einen Menschen wahrnehme, da jeder einen Menschen etwas anders wahrnimmt. Es geht darum, dass es ein Mensch ist. Christus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter und braucht genau diesen Unterschied dort. Er braucht den Unterschied zwischen Wesen und Wahrnehmung. Die Frage war ja, wer ist denn dein Nächster? Da antwortete Jesus, es war ein Mensch. Das ist das Wesen. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus. Wahrnehmung, nackt. Und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Wahrnehmung, blutend. Aber das Wesen, es ist ein Mensch. Was denkt ihr? Ist die Liebe Gottes Merkmal oder Wesen? Ist die Liebe Gottes Merkmal oder Wesen? Gott ist die Liebe. Kennt ihr das alte Lied? Gott ist die Liebe, lässt uns erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Wir haben das immer gesungen, wenn wir Abendmahl hatten, bevor wir uns gegenseitig die Füße gewaschen haben. Gott ist die Liebe. Liebe ist etwas Praktisches. Es gibt keine Kultur. Es gibt keine Kultur auf der Welt, die sagt, ja, Liebe ist doch was völlig Dummes. Liebe, das braucht man nicht. Keine Kultur. Die Liebe ist in diesem Sinne kulturübergreifend. Es gibt einfach nichts Besseres als die Liebe. Wenn wir Christen sagen, Gott ist die Liebe und wir beschäftigen uns mit der Liebe, ja, dann beschäftigen wir uns mit Gott. Und wenn die Liebe attraktiv ist und wir uns gerne mit der Liebe beschäftigen, dann ist doch auch Gott attraktiv. Die Liebe kann niemand definieren. Oder weißt du, wo sie anfängt und wo sie aufhört? Es gibt auch heute immer noch in der Wissenschaft keine allgemeingültige Definition von Liebe. Welcher Schriftsteller, Künstler, Poet oder Philosoph konnte denn die Liebe definieren? Liebe ist unergründlich. Die Liebe ist ein Geheimnis. Man kann sogar sagen, dass die Liebe das Schönste ist, was es auf der Welt gibt. Und auch Gott ist das Schönste, was es gibt. Jetzt denkt der eine oder andere sicher wieder, ja komm, jetzt komm zum Punkt. Aber das ist schon alles auf den Punkt gebracht. Die Aussage, Gott ist die Liebe, das ist der entscheidende Punkt in unserem christlichen Leben. Und das ist der entscheidende Punkt in der Bibel. Gott ist die Liebe. Warum glaube ich an Gott? Ja, natürlich, weil er die personifizierte Liebe ist. Wir Christen haben doch einen Missionsauftrag. Die Frage ist doch, warum missionieren wir Christen? Das hat einen gesunden Grund, weil Gott die Liebe ist. Wir missionieren nicht mit der Botschaft, dass wir in die Hölle kommen oder dass wir jenes oder anderes Werk vorher tun müssen.
Wir verteilen Traktate und haben noch ein schlechtes Gewissen, weil wenn wir das nicht tun, dann kommen die Leute in die Hölle. Was ist denn das für ein falscher Ansatz? Wir missionieren, weil Gott die Liebe ist. Das ist die schönste und kostbarste Botschaft und es ist jedes Jahr verloren, wo wir nicht von der Liebe Gottes beeinflusst werden. Jedes Jahr, wo du nicht durch die Liebe Gottes inspiriert und berührt wirst, ist doch ein schlechtes Jahr. Ich glaube nicht, dass Christen bessere Menschen sind als die Menschen in der Welt. Aber ich glaube, dass die Liebe Gottes auf einen jeden von uns einen verbessernden Einfluss hat. Wir missionieren wegen der Schönheit der Liebe Gottes und damit die anderen Leute erfahren, dass dieser Gott jeden Menschen lieb hat. Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Ist das überhaupt ein christlicher Satz? Ist das überhaupt ein christlicher Satz? Da kommt ja Jesus gar nicht drin vor. Aber Jesus ähnlicher gibt es ja gar keinen Satz. Christus ähnlicher gibt es gar keinen Satz als Gott ist die Liebe. Keine Religion der Welt, keine lehrt diesen Satz. Gott ist die Liebe. Gottes Wesen ist die Liebe. Es gibt gar keine christlichere Aussage als diese, denn das sagen nur die Christen. Oder habt ihr schon solche Sätze gehört von Menschen in Vielgötterwelten? Nein. Nur wir sagen, Gott ist die Liebe. Wir müssen auch unseren Gott nicht besänftigen. Wenn ich einen Gott besänftigen muss, dann gehe ich nicht davon aus, dass er mich unvoreingenommen lieb hat. Aber genau das macht ja unser Gott mit uns. Er liebt einen jeden Menschen, weil er gar nicht anders kann, als zu lieben. Wesen, nicht Merkmal, Wesen. Die Liebe, Gott ist die Liebe, ist Wesen. Wesen. Mit welchem Recht sagen wir eigentlich so einen Wahnsinn? Gott ist die Liebe. Ihr wisst das nicht? Wir sagen das wegen Jesus Christus aus Nazareth. Wir sagen das nicht wegen einem Buch. Wir sagen das wegen einer Person. Wegen Jesus Christus und was er vorgelebt hat. Wie er mit Kindern umgegangen ist. Und wie mit Frauen, wie mit Armen, wie mit Sündern, wie mit Kranken und allerlei Belasteten und Ausgestoßenen, dann ist diese Aussage mit Christus, Gott ist die Liebe, dann ist sie lebendig geworden. Christus ist die lebendige Antwort auf Gott ist die Liebe. Er hatte nur Zeit für die Menschen. Und wenn wir das alles in Betracht ziehen, dann müssen wir diesen Satz verstehen, Gottes Wesen ist Liebe, weil wir in der Bibel das Leben von Christus sehen. Und so stimmt dieser Satz auch zu 100%, Gott ist die Liebe. Darum lesen wir die Bibel von diesem Mann her, von Jesus Christus. Und wir interpretieren sie auch von Jesus Christus her. Aus dieser Sicht der allumfassenden Liebe, so lesen wir die Bibel. Es steht zwar nur wenige Male in der Bibel, dass Gott die Liebe ist. Statistisch wäre das völlig irrelevant. Und doch würde ich sagen, wer die Bibel kennt, der muss sagen, Gott ist die Liebe. Und wer Jesus Christus, das Neue Testament, liest, muss sagen, Gott ist die Liebe. Und ich würde diesen Satz auch sagen, wenn es nirgends stehen würde. Und ich würde diesen Satz auch sagen, wenn es keine Bibel geben würde und ich würde nur die Geschichten von Jesus lesen, so müsste ich sagen, alleine wegen Jesus stimmt dieser Satz, Gott ist die Liebe. In 2. Mose 33, 18, 19 bittet Mose Gott, dass er seine Herrlichkeit sehen darf. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Und im Psalm 103, 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Es gibt keine bessere Aussage. Die Aussage, Gott ist die Liebe, ist die Fleischwerdung von Jesus Christus. Die Aussage hat Hände und Füße bekommen und diese Aussage ist lebendig geworden. Und wir lesen von Jesus Christus. Gott ist die Liebe, ist das Wesen und nicht ein Merkmal. Darum geschieht das Leben eben. Wir können die Liebe ja auch nicht verstehen, aber jeder von uns kann sie auf seine Art beschreiben. Liebe, Glaube und Hoffnung, es konzentriert sich aber alles in der Liebe. Die Liebe ist ein Geschehen. Die Liebe ist keine Theorie und keine Behauptung. Die Liebe geschieht einfach. Die Liebe ist wie das Leben ein Geschehen, das wird ausgelöst durch eine jede gute Tat. Niemand kann die Liebe genau erklären und doch ist sie präsent in der Welt. Und ohne die Liebe wäre es stockdunkel um uns herum. Das Leben hat Geschehenscharakter. Das Leben geschieht einfach. Es geschah eines Tages, da wurdest du geboren, an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Jahr, an einem bestimmten Ort, als Mann oder Frau. Und eines Tages, da findest du jemanden, und eines Tages vielleicht findest du Gott, und eines Tages, da wirst du sterben. Darum geschieht das Leben eben. So ist auch die Liebe. Sie passiert in einer Beziehung. Sie ist ein Beziehungsgeschehen. Das zeigt auch, wie wichtig Beziehungen für uns sind und auch Beziehungen in der Gemeinde sind. Und wenn ein Neuer kommt, dann ist Beziehung wichtig. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sagte Gott, als er Adam geschaffen hatte. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen gegen die Isolation. Die Liebe ist also auch eine positive Zuwendung. Ich wende mich jemandem zu, das tue ich auch im Hass oder wenn ich auf jemanden sauer bin, dann wende ich mich dieser Person zu, leider auf die falsche Art. Aber die Liebe ist eine durchwegs positive Zuwendung. Die Menschen reagieren auf die Liebe positiv. Wertschätzung ist Liebe. Was ist der Kern dieser Zuwendung? Die Liebe ist ein Ja zum anderen Menschen. Damit sagst du Ja zum anderen Menschen in seiner Einzigartigkeit. Wenn du das kannst, dann hast du auch emotionale Intelligenz. Darum sagt Jesus zu den Jüngern, und er sagt es auch zu dir und mir, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Matthäus 24, 12. Wenn das so ist, dann müssen wir Christen doch die heißesten Typen sein. voll von dieser Liebe. Voll von dieser Liebe. Du sagst damit, dass du den anderen Menschen so liebst und annimmst, wie er ist mit der Liebe. Und wenn du jemanden annimmst, dann schenke ihm auch Zeit. Zur Liebe gehört das Zeit haben. Aber es gehört auch das Verzeihen dazu. Zur Liebe gehört aber auch, dass du für den anderen Menschen das Beste willst. Liebe entsteht nur in der Freiheit. Die Liebe entsteht in Freiheit und sie gewährt Freiheit. Jesus spricht zu den Menschen, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Die Liebe ist auch mit Lust verbunden. Du kannst also nicht zu jemandem sagen, ich liebe dich zwar, aber gern mache ich es nicht. Geht nicht, oder? Die Liebe sagt aber auch nicht zu allem Ja und Amen. Es bedeutet nicht, dass ich mit allem, was ein anderer tut, einverstanden sein muss und ihm Recht gebe. Aber Liebe ist schon was Spezielles. Würde ich jetzt irgendwo sitzen, dann käme sicher einer und würde mir sagen, ja. Das ist halt wieder das Leichte von Peter. Liebe ist nicht softy. Liebe ist nicht softy. Man kann den ganzen christlichen Glauben in einem Satz zusammenfassen. Gottes Wesen ist Liebe. Diese Aussage beinhaltet das ganze Evangelium und sie ist tiefgründig. Und wir werden sie nie ganz verstehen. Diese Aussage ist aber nicht so aufzufassen, dass Gott ein Softie ist. Man kann auch nicht einfach so in der Sünde weiterleben und Gott sagt nichts dazu. Seht ihr, da gibt es die Geschichte von diesem David. Und er hatte ja ein Auge auf diese Bathseba geworfen, die Frau eines anderen, eines seiner Heerführer. Und er macht da alles, damit er mit ihr schlafen kann. Nachher merkt er, okay, das war jetzt falsch verstandene Liebe. Jetzt muss der Mann weg. Dann hat er so arrangiert, dass ja Urias dann letztendlich auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Glaubt ihr wirklich, dass dann, und wenn ihr das in den Psalmen liest, dann, wo es David klar wurde, was Gott ihm hier vergeben hat, war dann die Liebe softy? Hat er gesagt, ja super, ja war ja eh nur ein Zufall, Urias wäre ja ohnehin gestorben auf dem Feld. Das war doch nicht softy. David hat sein ganzes Leben unter dieser Last. Diese Last war immer da. Er wusste, sie war vergeben, aber sie war da. Und Paulus, noch schlimmer, der Mehrfachmörder in der Bibel, glaubt ihr wirklich, dass Paulus nach der Begegnung mit Christus einfach alles vergessen hat? Nein, vergeben. Paulus wusste sein ganzes Leben, was er eigentlich getan hat. Und wisst ihr, es gibt wunderbare Bücher von heutzutage, von Mördern, die Christus treffen. Ist dann alles anders? Ja, aber es bleibt dieser Teil. Was wäre gewesen, wenn ich von Anfang an diesen Gott getroffen hätte? Schon von Kind auf, wenn ich dieser Liebe bewusst gewesen wäre. Liebe ist nicht softy. Und wenn am Schluss im Weltgericht dann Gott auftritt, dann ist doch Liebe nicht softy. Niemand von uns Menschen könnte am Schluss seines Lebens sagen, ich habe genug geliebt. Nein, da liegt bei jedem von uns noch ein großes Potenzial drin. stellt euch vor, dass ihr ab morgen früh mal so gefühlt fünfmal so liebevoll seid mit eurer Frau, mit eurer Partnerin, mit anderen Menschen. Euer Umfeld würde sich radikal verändern. Die Liebe Gottes umsetzen ist also nicht softy, sondern wäre etwas Handfestes. Darum gibt es auch keine billige Gnade. Und wer das sagt, der hat schlicht und einfach keine Ahnung, was Gott am Kreuz für uns gemacht hat. Noch hat er einen blassen Schimmer vom Evangelium. Gottes Wesen ist die Liebe. Wer das nicht kapiert, der kann noch so viel über die Offenbarung und über das Buch Daniel und er kann viele Texte auswendig können in der Bibel. Nein, wenn das nicht die Wahrheit ist, dann muss ich sagen, und wenn du das nicht sagen kannst, Gottes Wesen ist die Liebe, dann hast du das Wesentliche in der Bibel nicht verstanden. Ich habe jetzt 25 Minuten von der Liebe Gottes gesprochen und ich persönlich muss sagen, ich kann nicht genug davon kriegen und ich merke einfach, je mehr ich von der Liebe rede, desto mehr sehe ich bei mir Defizite. Je mehr ich von der Liebe rede, desto mehr sehe ich Defizite. Die Liebe und die Gerechtigkeit. Ja, man stellt sich vor, wenn Gott nur lieb ist, wo kämen wir denn dahin? Würden wir ja sagen, oder? Da kommt schon wieder einer und sagt, ja, Gott, Liebe. Ja, also, wo kämen wir denn dahin? Wenn Gott nur softy ist? Da braucht es doch diese Angst und dieses letzte Gericht. Das ist doch noch gut. Ein bisschen Angst fördert doch die Liebe. Glaubt ihr wirklich, dass Gerechtigkeit eine Art von Kontrollinstanz der Liebe ist? Ein Aufpasser der Liebe? Kann man denn gerechter lieben oder anständig lieben? Oder wie soll ich das verstehen? Klingt ja eher nach Mittelalter. Die gesunde Botschaft in der Bibel lautet aber, Gottes Wesen ist die Liebe. Aber Gott hat viele Eigenschaften. Gott ist gnädig, Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, Gott ist heilig, er ist gerecht. Er ist zornig, er ist allmächtig. In jeder dieser Eigenschaften aber ist sein Wesen Liebe. Gott ist nicht zornig. Auch wenn er zornig ist, ist sein Wesen Liebe. Seine Gnade ist eine Gestalt der Liebe. Sogar Rache ist eine Gestalt der Liebe. Viele von uns haben Vorstellungen von Gerechtigkeit der Justitia. Die Justitia verbunden, die Augen verbunden und die Waage und das Schwert in der linken Hand, das ist richtige Gerechtigkeit. Nein, dieses Bild kommt nicht aus der Bibel, sondern ist eine griechisch-römische Vorstellung, wie Gerechtigkeit aussieht. Und genau so sieht manchmal unsere Botschaft aus. Zuerst Gericht, dann Regeln einhalten. Ich komme zum Schluss. Alles, was ihr über Gott wissen müsst, ist, dass sein Wesen Liebe ist. Darum ist er unveränderlich. Darum ist er nahbar, darum ist er der Gleiche, er war gestern der Gleiche und heute und er wird es immer sein. Gottes Wesen ist Liebe und darum müssen wir uns auch nicht fürchten vor ihm. Darum können wir auch jederzeit zu ihm gehen und darum können wir allen Menschen erzählen, geh zu Gott und erzähl ihm deine Geschichte. Denn Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Erzählt jeden Menschen von der Liebe Gottes. Lasst euch durch seine Gnade und Liebe verändern, auf dass ihr das Leben, das volle Leben schon auf dieser Welt habt und erst recht in der neuen Welt. Amen. Lieber Gott, wir danken dir für diese unendliche Liebe, die du hast und dass du uns mit dieser Liebe jeden Tag ansteckst, dass wir sie weitergeben, dass wir Leute so nehmen, wie sie sind und dass wir sie einfach lieb haben. Es ist so was Schwieriges, geht viel rüber hinaus und doch ist es ein lohnenswertes Ziel. So bitten wir dich, schenk uns diese Liebe, deine Liebe, so wie es Christus hatte. Amen.